Also, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, also vor allem halt predigen darf. Das ist sensationell und ich würde gerne am Anfang euch als Gemeinde so 5 Minuten von meiner Predigtzeit schenken. What? Was meint er damit? Und würde gerne beginnen ohne Sprache, sondern... Es ist so ein Effekt, damit ihr jetzt alle guckt, wisst ihr? So. Jesus ist für... Könnt ihr lesen? Jesus ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Ich mache es gerade noch ein bisschen schöner. Ich bin ein Seminartyp, okay. Es muss ein bisschen, machen wir hier noch einen Rahmen drum. So. So. Und jetzt, warte mal, mache ich das noch ein bisschen bunt. Jesus ist für mich, so. Und jetzt kommt, ich schreibe drauf, also ich, Christoph, ja, schreibe drauf, mein Retter. Okay. Mein was? Okay, cool. Interessant. Hinterher kurz Referat zur Schreibschrift. Nein, alles gut. Und ich verspreche euch, danach gibt es sowas ganz klassische Predigt, okay? Keine Sorge. Genug der. Schreib's auf Englisch. Da kam mir wieder Kommentar, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Die Sprache ist ja eh Latte. Verstehst du? Er weiß doch sowieso, was du fühlst und was du schreibst. Steffen. Okay, wir gucken nicht auf Rechtschreibfehler. Alles gut. Oh ja, super. Shelter in the Storm, okay. Natürlich ist mein Plan, dass ich in der Predigt darauf dann auch Bezug nehme. Das erfordert ein bisschen Flexibilität von mir, aber das kriege ich hoffentlich hin. Und meine Vorstellung wäre auch, dass wir das auch irgendwie, keine Ahnung, da muss ich mit dem Günther noch reden, der weiß das nicht, einfach lange auch stehen lassen irgendwo, so mal 2, 3 Wochen. Wer kommt, kann was dazu schreiben, oder? Wer reinkommt und meint, der will es lieber so still machen, dass wir einfach sagen, kannst du da hinschreiben? Wow. Magst du? Ja, gerne.
Ich muss das jetzt tun.
Hey Leute, meine Frau steht auch da. Ist cool. Das muss sie jetzt tun, genau. Wenn nicht, hätte es Ärger gegeben. Nein, Quatsch. Scherz. Da kannst du hier. Tammy, darf ich dir einen Stift geben? Ist das jetzt Griechisch?
Nee, ja.
Du sagst, in jeder Sprache, klar, logisch, super. Wie heißt es immer? Ist ein Arzt dabei? Ist ein Grieche an Bord? Ich kann es nicht lesen. Okay, danke euch. Danke, dass ihr das gemacht habt. Super. Pardon, ich lese mal kurz vor. Okay, ihr habt geschrieben, mein Alles. Jesus ist für mich Fels in der Brandung, mein Vater und Mutter, am Kreuz gestorben. Und hier natürlich, wir wissen alle, was es heißt.
Agape.
Mein Retter, mein König, Shelter in the Storm, mein Erlöser, geschrieben von Christoph, ich konnte es lesen, juhu. Mein Heiland, mein Gott, mein schönstes Geschenk, mein Leben und meine Hoffnung, mein Shepherd, mein Alles und mein Versorger. Ich danke euch, das ist gut, das ist für mich jetzt Ermutigung und ich werde später in der Predigt versuchen, darauf möglichst schlau einzugehen. Danke, dass ihr es gemacht habt, das ist ein gutes Zeugnis irgendwie, versteht ihr? Ich finde das gut, ich würde gerne, dass diese Tafel wächst. So, Okay, jetzt geht es los. Also, was ist mein Thema heute? Mein Thema ist eigentlich ganz einfach. Es ist dein Leben. Okay? Dein Leben. Ist ja eigentlich ganz einfach. Also, jetzt aus eurer Perspektive betrachtet, ihr seid Teil eures Lebens. Ja, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ihr heute Morgen gegessen habt, was ihr so vorhabt. Und ich denke einfach, ich kann mal ein bisschen über euch reden. So. Und die Frage natürlich mit deinem Leben, ich möchte noch sagen, ich bitte um Entschuldigung, ich lese so ein bisschen ab, okay, weil ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil, Predigt und so. Also die Frage ist jetzt, was machst du mit deinem Leben? Hinterlässt du eine Spur des Segens? Was hinterlässt du hinter dir? Ich rück mal kurz den Blick auf den Faktor Zeit. Wisst ihr alle, wie das ist, wenn ihr Stress habt? Ja, oder? Wenn hier einer sitzt und sagt, ich weiß nicht, was Stress ist. Ihr lieben Leute, Dinge nicht zu tun, weil Zeit fehlt. Habt ihr alle im Kopf so ein paar Namen von Menschen, die ihr mal anrufen müsstet, das aber irgendwie nie macht? Also ich habe so eine Liste im Kopf, in meinem, weil die Zeit fehlt. Heutzutage gibt es eine Industrie, die dir Zeit schenken will. Sie will dir Sicherheit schenken und denkt dabei natürlich nur an ihr Geld. Ich meine, schau mal in deinen Kalender, der gibt dir Sicherheit, dass du nichts vergisst. Ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwie beruflich ein Date ausmache, ich muss das dann so in meinen Kalender schreiben, mein Handy, mein Smartphone, wenn ich es nicht tue, ist er einfach weg. Habe ich auch schon ganz böse ein paar Mal Menschen enttäuscht, die gesagt haben, wir haben doch ausgemacht. Und ich habe gesagt, ich habe es nicht in den Kalender geschrieben. Schlecht. Aber wird alles, was in deinem Kalender so steht, auch passieren? Ich weiß es nicht. Also ich möchte jetzt hier nicht die Stimmung runterziehen, aber wirst du das morgen erleben? What? Werden wir alle sterben? Ich weiß es nicht, aber wirst du es morgen erleben? Ich kann es dir einfach nicht sagen. Stehen Gottes Termine in deinem Kalender oder stehen deine Termine in seinem Kalender? Erkennt ihr den Unterschied? Deine Termine stehen in seinem Kalender, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber seine Termine stehen nicht in deinem. Du weißt einfach nicht, was passiert. Und dann gibt es natürlich viele Menschen, die dir irgendwie sagen, pass auf, ich gebe dir Zeit und ich gebe dir Sicherheit. Ihr alle kennt im Fernsehen diese Werbung. Eine Blondine sitzt auf der Couch, guckt total fröhlich in der Gegend rum, hat ein Notebook auf den Knien und sagt irgendwie, ich Parship'e jetzt. Ihr kennt es, oder? Kennt ihr diese schlechte Parship-Werbung? Sie Parship't. Und dann kommt der Satz, den ich sensationell finde, gesprochen von so einem wichtigen Werbetyp, der irgendwie sagt, alle 30 Sekunden verliebt sich ein Single hier auf Parship. Boah, super. Alle 30 Sekunden. Ich bin jetzt in Mathe nicht so gut, aber helft mir mal. Macht die Rechnung nicht Sinn, wenn sich alle 30 Sekunden zwei Singles auf Parship verlieben? Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ein Single verliebt sich, ja? Und alle weiteren 30 Sekunden hat er kapiert, dass er der Einzige war und springt von der Brücke. What? Ja? Zwei Singles müssen sich verlieben. Das ist so eine Pseudosicherheit. Ich habe im Zug einmal Reisende gehört, die haben gesagt, hey, gut, dass wir den Zug bekommen haben. Wir haben 20 Minuten Zeit gespart. Glaubst du, dass du Zeit sparen kannst? Zeit sparen? Mir ist schon klar, wir kommen dann früher an. Was machen die damit? Die gehen in den nächsten Stress-Action-Move. Zeit gespart, schnell, raus, Meeting vorbereiten, Kaffeemaschine an, was auch immer. Und jetzt ist nochmal die Frage zu dem Thema. Das Thema ist dein Leben. Was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit der Zeit, die dir nur ein einziger beigemessen hat? Ein einziger, unser allmächtiger Gott. Er hat dir die Zeit gegeben. Diese Woche habe ich die Nachricht bekommen, dass ein ehemaliger Kollege von mir bei RPR1, wo ich lange Jahre gearbeitet habe, der ist dann mittlerweile zum SWR gegangen, SWR1, dass der viel zu früh verstorben ist. Das war ein ganz lieber Kollege, ehemals Lehrer in einem katholischen Gymnasium, ist dann Redakteur geworden und der war in Paris und war Teil eines Autounfalls und ist tot. So, der hat es auch nicht gedacht, oder? Als er nach Paris gefahren ist und hat irgendwie gesagt so, hey, Urlaub, was mache ich mir Gedanken über meinen Kalender? Los jetzt, wir löschen alle unsere Kalender. Nein, das ist okay, aber was macht ihr euch Gedanken darüber? Wisst ihr, was ich meine? Es ist, Gott war die Zeit immer wichtig. Er verspricht dir, wenn du Jesus Christus annimmst und eine persönliche Beziehung mit ihm hast, was verspricht er dir dann? Die Ewigkeit. Hey, die Ewigkeit. Verstehst du? Der setzt erstmal deinen Kalender auf Null und sagt, Ewigkeit, das verspricht er dir. Er sagt, den Tod, das Ende der Zeit hast du durch mich nicht zu fürchten und das kann einfach niemand dir sonst versprechen. Zeit war Gott immer wichtig. Mose wurde durch 40 Tage auf dem Berg Sinai verändert. Noah erlebte 40 Tage Regen, die alles umwarfen. Ihr wisst schon, die Sache mit der Arche. Die Bewohner der Stadt Ninive hatten 40 Tage Zeit zur Umkehr und veränderten sich. Der Beginn deines eigenen Lebens ist ein Gottesgeschenk. Der Beginn, wo du anfängst zu leben, ist ein riesiges Vertrauen, was Gott in dich setzt. Gott sagt, du bist mein gewolltes Kind, herzlich willkommen auf dieser Erde, da bist du, ich freue mich so. Und das ist die Verantwortung, die du hast. Was machst du mit dieser Zeit? Gott setzt keine Erwartung in dich, aber Hoffnung. Versteht ihr den Unterschied? Erwartung ist so, ja, Erwartung ist so, tue dies, tue das, dann kommst du in den Himmel. Erwartung ist, schlachte 200 Schafe, dann passiert irgendwas. Er setzt keine Erwartung, aber er setzt Hoffnung in dich. In Jeremia Kapitel 17, der Vers 7 beginnt deutlich, da steht, ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Wenn du das tust, bist du gesegnet. Da steht es, okay? Vertraust du? Du kommst heute her und weißt, es ist Gottesdienstzeit, du vertraust darauf. Du steigst in ein Flugzeug und weißt, es wird irgendwie schon klappen, ich werde hoch und wieder runterkommen, alles in einem Stück und gesund, du vertraust darauf. Ein kleines Kind springt der Mama in den Arm und vertraut darauf, dass es festgehalten wird, oder? Wenn du dich auf den Stuhl setzt, vertraust du darauf, dass ihn der Christoph Wachsmuth, weil er heute Gottesdienst hat und sich einen Scherz machen will, die vorher nicht alle angesägt hat. Vertraut darauf, ist alles gut. Wenn du in ein Restaurant gehst, vertraust du darauf, dass du in etwa das bekommst, was du erwartest. Jetzt komme ich nochmal kurz auf die Griechen zurück. Du gehst in ein griechisches Restaurant und bestellst den Klassiker in Deutschland, Tzatziki und Gyros, so Schafskäse, Oliven. Wie würdest du gucken, wenn die Bedienung ankommt und sagt, ein Gruß von unserem Küchenchef, wir haben ein bisschen umgeschwenkt. Der hat einen Sushi-Kurs gemacht, japanisches Sushi. Und er stellt dir das japanische Sushi auf den Tisch. Kleine Vertrauenskrise, oder? So, ganz toll. Was würdest du machen, wenn du zum Japaner gehst und er sagt auf einmal, Gyros? Hm? Passt nicht. Passt nicht zusammen. Ich weiß, mit dem Vertrauen ist das so eine Sache. Ihr kennt den Spruch, Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser. Den sagen wir immer so gerne. Ich bitte euch herzlich, versucht mal und hört in euer Herz rein, ob ihr den drehen könnt. Nicht Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sondern Kontrolle ist gut und Vertrauen ist besser. So gehst du besser durchs Leben, believe me, okay? Vertraue auf den Herrn, hallo, Amen? Amen, danke euch, gut. In der Ehe, in der Beziehung vertraut ihr eurem Partner, das ist oft schon schiefgegangen, oder? Hat schon oft ganz üble Enttäuschungen gegeben und ich meine, ich will jetzt nicht so das so lustig machen, weil das Dramen sind, aber wer kennt nicht den Satz, Schatz, ich bin mal nur kurz Zigaretten holen, ja? Und dann kommen die Leute nicht wieder. Wie ist das in der heutigen Zeit? Vertraust du deinen Mitmenschen? Ich nehme ein Beispiel aus der aktuellen Politik. Ich weiß, Politik, ja, aber es beschäftigt mich, wo mangelndes Vertrauen starke negative Auswirkungen hat. Der Syrienkrieg. Wir haben eben Mario Warnschaffe gehört, der über die Möglichkeiten gesprochen hat, die wir auch dadurch haben. Und im Syrienkrieg stelle ich die Frage, ob sich Bashar al-Assad, Donald Trump, Erdogan, Wladimir Putin und die Saudis und der Iran alle vertrauen. Vertrauen die sich? Sitzen die an den Tisch und sagen, hey, schön, dass du da bist, lass uns mal reden, der Syrienkrieg ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen, wir lösen das mal so, ich vertraue dir. Machen sie nicht, das ist Misstrauen. Ich glaube, da mal Mäuschen sein, irgendwie unter dem Tisch so eine Papiertüte aufblasen und platzen lassen und schon merkst du, was abgeht, oder? Und wir reden davon Krieg, wir reden davon, dass Kinder totgebombt werden. Wir reden davon, dass Familien, hätte ich nie gedacht, Syrien, so weit weg, ich meine, Damaskus geht noch, aber alles weit weg, irgendwie hier in Grünstadt dann auftauchen und sagen, schön, dass wir dich treffen, Christoph, wir sind übrigens Flüchtlinge, bei uns wird gerade alles niedergemetzelt. Misstrauen. Misstrauen bringt als Frucht Kampf, Betrug, Traurigkeit, das Ende der Zeit, nämlich den Tod, und das ist Gottlosigkeit. Und woran macht ihr euer Vertrauen fest? Ich sage euch, im alltäglichen Leben, behaupte ich jetzt einfach mal, macht es an oberflächlichen Dingen fest. Ich nehme noch einmal das Beispiel aus dem Flugzeug. Ein paar der Anwesenden kennen das, weil das so ein Lieblingsbeispiel ist, aber ich liebe es. Wenn ihr in das Flugzeug geht und ihr bucht einen Flug nach Palma de Mallorca und ihr wisst, der dauert irgendwie 2 Stunden so, und dann geht ihr in diesen Flieger rein und ihr vertraut darauf, dass alles funktioniert. In der Kabine, da wo ihr euch aufhaltet, ja, ist dann so, wie nennt man das, Handgepäck oben in diese Klappen packen, sich hinsetzen, so. Stellt euch vor, es ist ein Lufthansa-Flug und der Pilot meldet sich, wenn der Flieger Richtung Start rollt, drückt im Cockpit auf den Knopf und sagt, hallo, herzlich willkommen, ich bin Heinz Schmidt, Ihr Pilot, Lufthansa-Flug 1272.
Palma de Mallorca. Ankunftszeit in 2 Stunden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Over and out. Bub.
Was passiert in der Kabine? Die Stimmung sinkt. Schlagartig. Ja? Weil alle denken sich, oh no, Heinz Schmidt fliegt uns. Ja? Sie kennen Heinz Schmidt nicht. Es kann sein, dass Heinz Schmidt der beste Pilot ist, den die deutsche Lufthansa hat. Das kann wirklich sein. Aber ihr schließt von seiner Stimme und seiner Performance, von der Erwartung, die ihr habt, auf eure Sicherheit. Ja, weil ihr erwartet einfach nicht, dass da einer spricht, als wäre er nicht mehr ganz so männlich, wie er sollte. Oder? Ui, ich muss aufpassen. Wird es aufgezeichnet? Können wir das schneiden? So, okay. Also, dann ist auf einmal schlagartig hinten in der Kabine, krallen sich die Menschen an die Sitzlehnen fest. Mütter nehmen ihre Kinder schützend in den Arm und sagen, es wird alles gut, es ist die Lufthansa, okay. Uns fliegt zwar Heinz Schmidt, aber... So. Und schon ist euer Vertrauen erschüttert und er könnte rein fachlich der Beste sein, den die deutsche Lufthansa hat. Wenn ihr aber auf dem Rückflug dann von Palma de Mallorca wieder nach Frankfurt am Main fliegt und seid in dem Flieger und der Urlaub war schön und ihr habt Heinz Schmidt verdrängt und vergessen und ihr macht wieder das Handgepäck oben in diese Klappen rein und geht so euren Weg und vorne sitzt der Pilot im Cockpit und denkt sich, ich sollte jetzt mal die Passagiere begrüßen und drückt vorne auf den Knopf, Mikrofon hinten in die Kabine und sagt irgendwie, hallo und herzlich willkommen an Bord von Lufthansa LH1272. Ich bin Ihr Flugkapitän. Mein Name ist Roy Rogers. Die Flugzeit beträgt 2 Stunden. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Und alle sind entspannt, weil sie fliegen mit Roy Rogers. Ich meine, verstehst du? Was kann schiefgehen, wenn du mit Roy Rogers im Flugzeug sitzt? So. Es kann aber sein, dass Roy Rogers eigentlich sowas ist wie der schlechteste Pilot, den die deutsche Lufthansa hat. Es kann sein, dass der hinterher die Hand von diesem Knopf nimmt und den Co-Pilot fragt, was zur Hölle mache ich eigentlich gerade hier? Ja. Mir ist immer noch ganz schlecht von dem Alkohol und überhaupt. What? Aber ihr seid alle schön in einem guten Puls. Ihr seid alle zufrieden. Ich bin sicher, Roy Rogers fliegt mich. Halleluja. So, und der ist dann derjenige, wo er sagt, ich vertraue ihm. Ich möchte ganz kurz einen christlichen Klassiker erzählen. Es geht jetzt um Vertrauen. Ein ganz kleiner Ausflug. Die meisten so werden ihn kennen, aber ich erzähle ihn trotzdem, weil ich hier vorne stehe und gerade die Macht habe. Ihr kennt Gaius Julius Caesar, ja? Den römischen Feldherrn. Kennt ihr? Wir können heute an den Universitäten über Caesar lernen, auch im Internet nachlesen. Und es begegnet uns immer der Klassiker, der kommt jetzt, eines seiner bedeutendsten Bücher, es sind die Bücher vom Krieg in Gallien, dem gallischen Krieg. Der Titel lautet De Bello Gallico. Es sind 8 Bücher. Ich darf mal ganz schnell vorlesen, was die Titel der 8 Bücher sind, weil es so Gänsehaut. Erstes Buch, Krieg gegen die Helvetier. Zweites Buch, Krieg gegen die Belger. Nicht Belgier, sondern Belger. Drittes Buch, Krieg gegen Alpen- und Seevölker. 4. Buch, Krieg gegen Germanen, Rheinüberschreitung. Das 5. Buch hat den Titel Krieg gegen Britannien. Das 6. Buch, Aufstand der Gallier, das geht so Richtung Asterix-Heft. Das 7. Buch, der Aufstand des Vercingetorix, das ist Asterix-Heft. Und das 8. Buch heißt dann die Jahre 51 vor Christus. So, zweifeln wir an diesem Buch, zweifelt die Wissenschaft an dieser Sammlung von Büchern? Tut sie nicht, oder? Stellt euch auf die Straße und sagt irgendwie, Caesar gab es nie, es gab nur ein paar Statuen und das Buch ist so toll, gibt es aber auch nicht. Die würden sagen, du bist nicht ganz richtig. Geschrieben wurde dieses Buch zu Lebzeiten von Gaius Julius Caesar. Darüber sind sich alle Wissenschaftler einig. Und jetzt die entscheidende Frage, gibt es das Original? Ist ja eigentlich nicht so eine originelle Frage. Ja, aber wenn ich sage, da ist ein Buch, das wurde von ihm geschrieben zu seinen Lebzeiten, dann ist die normale Basisfrage, also ich bin im ersten Beruf gelernter Redakteur, ja so, ah okay, wo ist denn die Quelle? Das ist eine normale Frage. Und die Antwort ist, gibt es das Original? Gibt es Originalschriften aus der Zeit von etwa 50 vor Christus bis zum Jahre 0? Nein. Das ganze Wissen über Caesars Gedanken zu den gallischen Kriegen gibt es nicht mehr im Original. Nicht eine Seite, nicht eine Zeile, nicht ein Buchstabe. Die älteste Schrift dazu ist entdeckt und bestätigt worden. Sie stammt aus dem 9. Jahrhundert. Also 900 Jahre nach dem Original. Das wäre so, wenn ich jetzt hier was schreibe und irgendwie aufhebe und im Jahr... 2917, war das mathematisch richtig? Genau. 2917 findet irgendwie einer meine Texte und sagt dann, boah, der Christoph hat das und das gesagt. Ist das vertrauensvoll? 900 Jahre? Jesus. Was ich sagen möchte, ist, niemand fragt danach, ob diese Schriften stimmen. Das ist irgendwie gesetzt, okay? Und ihr macht euch zum Vollidioten, wenn ihr draußen rumlauft und sagt, Caesar, stimmt alles gar nicht so. Ist alles nur ein Riesenscherz. Dann gucken die euch an und fragen, ob ihr sie noch eine habt. Und bei der Bibel wird natürlich oft gefragt, ich erlebe es auch in meinem Freundeskreis, ja, so, hey, stimmt das alles? Wie kommst du darauf? Ich könnte jetzt
3 Tage nonstop reden, keine Sorge, ob ich denke, dass die Bibel stimmt oder nicht, aber das ist so eine Klassikerfrage, die ich kurz erläutern will. Und bei den Evangelien gibt es viele verschiedene Meinungen. Ja? Also es gibt viele verschiedene Meinungen, was gehört da so alles rein und was nicht. Aber bei einem sind sich alle einig, auch die seriösen Wissenschaftler. Die Evangelien wurden in der Zeit zwischen 40 und 120 nach Christus geschrieben. 40 und 120 nach Christus. Also direkt nach ihm. Es gibt Originalfunde. Sie wurden geschrieben zu der Zeit, wo Augenzeugen befragt werden konnten. Okay? Also 40 nach Christus. Wann ist er gestorben? So viel Zeit ist nicht dahinter, oder? Vertraue ich darauf? Klar. Gebe ich Zeugnis darüber? Ja. Du hast 100-mal am Tag die Möglichkeit, Vertrauen oder Misstrauen zu sehen. Believe me, du hast 100-mal die Chance, dich so oder so zu entscheiden. Und ich will es ganz stumpf machen. Jesus Christus sagt dir ganz klar, links oder rechts. Okay, du musst nicht studiert haben, du musst nicht ein graues Hoodie anhaben, du musst nicht Schönschrift haben, du musst nicht beim Radio gearbeitet haben, du musst nicht Wasser trinken, du musst nicht Mitglied dieser Gemeinde sein. Easy. Jesus Christus gibt dir eine ganz klare Richtschnur, links oder rechts. Das ist total basic. Amen, oder? Amen. Ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel als Beispiel geben. Allein schon, dass Günther hinterher fragt, welche Szenen aus der Bibel hast du genommen, dass ich auch ein paar Bibelstellen drin habe. Okay? Also, es ist die Stillung des Seesturms nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Okay, ich lese das vor. Ich fange an bei Vers 35. Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, habt ihr noch keinen Glauben? Was passiert in dieser Bibelstelle? Da geht es um Glaube und um Vertrauen. Und ich behaupte jetzt, beides gehört zusammen und beides gehört in dein Leben. Rechne dein Leben minus Glauben und minus Vertrauen. Was ist übrig? Es wird ziemlich dunkel, oder? Glaube und Vertrauen, es gehört dazu. Habe das. Ich kann das Boot im übertragenen Sinn als Lebensboot sehen. Es bietet zunächst allen Menschen Schutz, die drin sind vor dem Wasser, aber wir wissen, dass das weltliche Boot hält nicht stand und so. Okay, könnt ihr euch vorstellen. Wir haben ja für so ein Boot auch negative Redewendungen. Wir sitzen alle in einem Boot. Aber macht nichts, wird schon gut gehen. So. Das Wasser symbolisiert das Ungewisse. Ich bin da mittendrin, ich weiß nicht, wohin es mich trägt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und dann kommen natürlich die Unwetter, der Sturm, die Wellen, Zeichen für die Lebensstürme. Ist jemand hier, der noch nie einen Lebenssturm hatte? Danke. So rhetorische Fragen sind cool. Okay. Ja, also, das sind die Zeiten, die sehr von Emotionen geprägt sind. Angst, Wut, Trauer, mal oben sein, mal unten sein, Enttäuschung, das ganze Paket. Und dann ist da noch Jesus im Boot. Er ist im Boot, er ist in deinem Leben. Er schläft. Weg ihn. Ja, oder? Er ist in deinem Boot. Das heißt, er kommt nicht von außen. Ich finde es ziemlich cool, wenn ich der Sohn Gottes wäre, würde ich vielleicht überlegen, aus menschlicher Sicht, ob ich irgendwie von so einer Wolke oben runterkomme. So He-Man-mäßig oder wie das heißt, Marvel, The Avengers. Ja, da kommt Jesus, ich stille den Sturm, alles gut. Er liegt da und schläft. Und er ist bei dir. Und in ihrer Furcht vergessen sie, dass Jesus bei ihnen sind. Vergisst du in deiner Furcht, in deinem Thema, dass Jesus Christus bei dir ist? Ich auch. Scheiße, oder? Sabine, danke für das Ehrliche. Ja, weil ich vergesse es auch so oft. Wenn ich Bedrängung habe, Leute, manchmal bin ich dann so in meinem Tunnel und denke irgendwie, Und irgendwann laufe ich dann vorbei und wir haben ein paar Bibeln bei uns zu Hause, sehe die Bibel und sage, ja. Und dann komme ich wieder in diese Ruhe. Aber ich vergesse in meiner Furcht oft, Herr, dass du bei mir bist. Und dann wecken sie ihn voller Angst und werfen ihm vor, sich nicht um die Probleme zu kümmern. Und Jesus stellt dadurch fest, dass der Glaube der Jünger an ihn und Gott nur gering ist. Er besänftigt den Sturm, die Wellen, er zeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus gibt uns selbst das größte Geschenk. Er macht den Weg frei zu Gott und er nimmt alle Last auf sich und alle Furcht von dir. Deine persönliche Chance, zu Gott zu kommen, ist ein Klassiker unter den Bibelstellen, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Jeder, der an ihn glaubt,
Jeder, der ihm vertraut. Das steht so da drin. Es geht wieder um Glauben und um Vertrauen in deinem Leben. Und das ist die Frage in deinem Leben. Kannst du glauben und vertrauen? Kannst du gut schlafen? Einige von euch wissen es, ich arbeite als systemischer Coach. Ich gehe in so Business-Unternehmen rein. Wisst ihr, was ich so häufig höre? Herr Wachsmuth, ich kann nachts nicht gut schlafen. Ich blicke auf wach. Ich denke, ich grübel. Hier oben rotiert es. Dann werde ich mitten in der Nacht wach und kann nicht wieder einschlafen. Übrigens, ich kenne es auch von mir. Okay? Aber es ist so häufig. Und Jesus will nichts anderes, als dass du in jedem Augenblick, auch in diesen Grübelaugenblicken, an ihn vertraust. Das Vertrauen zulässt. Er will, dass du im Vertrauen zum Vater lebst, denn jeder Tag hat genug eigene Plage. Matthäus 6, Abvers 25. Und bitte vergesst nicht, für die Jünger stand als Erlebnis mit Jesus Christus gar nicht so sehr irgendwie der Satz. Also wir haben ja heute dann die Bibel, ja, und gucken da so nach und lesen und versuchen dann, oh, das ist aber toll, was da drin steht und wie könnte das gemeint sein? Die Jünger haben es mit ihm erlebt, sie haben Erfahrung gemacht, sie sind mit ihm gegangen, sie haben erlebt, wie er Wunder tat, das Wunder der Auferstehung haben sie erlebt und Jesus hat seine Jünger berührt, im wahrsten Sinne und im Geist, er hat sie berührt und diese Begegnung gab Sinn und Inhalt, gab Glauben und Vertrauen und die Begegnung kannst du heute auch noch haben. Den Schritt musst du tun, okay? Am Beckenrand zu stehen, aufs Wasser zu gucken und zu sagen, Schwimmen ist irgendwie komisch, bringt nichts. Hey, du musst reingehen, oder? Also bitte, ja? Bitte tut es. Er gab Sinn und Inhalt. Aus Saulus wurde Paulus, aus dem größten Christenverfolger wurde einer, der gesagt hat, Halleluja, Herr, mit dir gehe ich. Das ist eine sehr große Wandlung. Und deswegen ist meine Bitte an jeden Einzelnen von euch, nimm dir die Zeit im Alltag für Jesus. Immer wieder für deine Mitmenschen. Was haben wir hier stehen? Er ist mein Alles, er ist mein Fels in der Brandung. Wenn er dein Fels in der Brandung ist, leb danach. Mein Gott, Shelter in the Storm, Shepherd, all das. Jesus selbst hat auch gebetet, steht so in der Bibel, Markus Evangelium. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt recht schnell einfach nur 60 Stellen in der Bibel gefunden, wo es um Gebet ging. 60 Stellen. Und da heißt es unter anderem auch, betet ohne Unterlass. Meine These scheint wichtig zu sein, oder? Hey, betet ohne Unterlass. Sabine, danke für dein Zeugnis, dass du gesagt hast, ich war sprachlos zu Gott. Ich konnte nicht beten. Danke. Und er ist bei dir. Das weißt du, oder? Und er liebt dich. Das ist das Schönste, was es gibt. Wenn du einen Namen rufst, wer dreht sich um? Wenn ich rufe, Matthäus. Ich rufe jetzt Matthäus, weil da sitzt Matthäus. Ja? Also, so. Oder Christoph, dann dreht sich Matthäus um oder Christoph. Heißt hier jemand Karl-Heinz? Okay, wenn ich rufe Karl-Heinz, dreht sich keiner um. Wenn ich rufe Jesus Christus, Gott, dann weiß er, dass er gemeint ist, sagt seinen Namen und geht ins Gebet mit ihm. Ihr kennt das Beispiel mit der Frau, die völlig verliebt vor ihrem Mann steht, seine Hände hält und sagt, sagt mir die magischen drei Worte. Oh. Hokus, Pokus, Fidibus. Okay, deine magischen Worte sollen anders lauten. Vielleicht einfach, Herr, ich komme. Oder Herr, ich brauche dich. Oder Herr, ich liebe dich. Das hätte sich auch die Frau gewünscht. Paulus macht folgende Aussage im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 4. Das ist ein ganz starker Satz jetzt. Trommelwirbel. Ich bin überreich an Freude in all meinen Bedrängnissen. Hey, Amen, oder? Ich bin überreich an Freude in all meinen Bedrängnissen. 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 4. Das ist der Brief der Freude, sein Brief an die Gemeinde in Philippi. Den schrieb Paulus aus dem Gefängnis heraus, weil er mit Jesus ging, weil das seine Erfüllung war. Und nicht immer ist es so im Leben, das behaupte ich jetzt mit meiner schmalen Lebensspanne von 47 Jahren, es ist nicht immer so, dass die Erfüllten die Dankbaren sind. Also die, die erfüllt sind, die so alles haben, okay, so, sind nicht immer die Dankbaren. Ja, Sieger glauben nicht an Zufälle. So, das ist so geworden, weil ich so cool bin. Ja. Aber sehr häufig ist es so, dass die, die dankbar sind, erfüllt sind. Okay, wenn du dankbar bist, dann wirst du erfüllt. Dreh das nicht um. Tu den Gefallen dir selber und sei dankbar. Und Jesus nimmt dich so, wie du bist. Du bist fröhlich, komm. Du bist traurig, komm. Du hast finanzielle Probleme, du hast eine Scheidung, du hast Krankheit, du hast Menschen, die du verletzt hast, bist verletzt worden. Komm zu Jesus. Und glaub mir, auch in einem Rolls Royce wird geweint. Okay? Das hat nichts mit dem Irdischen zu tun. Da wird sogar vielleicht häufiger geweint als in einem Linienbus. Behaupte ich jetzt mal so.
Kann mir auch keiner widerlegen, ist eigentlich ganz gut, aber ich denke, das ist so. Ich glaube, in unserer verkopften Welt, in der Nachdenken und Logik sehr starke Werte sind, und das auch zu Recht, sind wir alle irgendwo in der Gefahr, Hingabe nur auf geistigem Gebiet, auf philosophischem oder nachdenkendem Gebiet zu sehen. Hingabe ist natürlich das, was ich direkt für Jesus tue, also für die Gemeinde. Von Herzen ein riesiges Danke für jeden, der sich hier engagiert. Hey, super, vom Empfangen über Putzen, Kochen, Lobpreis, boah, und ich habe 3 Millionen Leute vergessen. Okay, danke. Es ist für die Mission, für das Reich Gottes, ist es gut? Ja. Ist es alles? Nein. Zum Dienst an Gott gehören nach meiner Auffassung auch weltliche Verpflichtungen und Tätigkeiten. Das ist Hingabe und Dienst an Gott. Also nicht nur der Dienst in Gemeinde und Mission, sondern auch mein Beruf. Wie gehe ich in meinem Beruf damit um? Das ist so wichtig. Mein Dienst in meinem Betrieb, mein Dienst in meiner Familie, mein Dienst an meiner Frau Gabi, mein Dienst an meinen Kindern, der Dienst, den du machst an deinem Mann oder Partner, der Dienst mit deinen Freunden. Das heißt nicht spaßbefreit, okay? Das heißt voller Freude, Jubel, Sing, gehe grinsend durchs Leben und wisse einfach, dass du Glaube und Vertrauen hast und dass du das weitergeben kannst. So wächst etwas. Bitte, tu das so. Und der Beruf ist ein Dienst an Gott und Menschen, wo auch immer ihr arbeitet, ob ihr junge Menschen in der Schule aufs Leben vorbereitet, ob ihr in Pension seid, ob ihr gute Autos baut, Brot und Brötchen verkauft, kranke Menschen pflegt, als Finanzmann dafür sorgt, dass Leute ihr Geld richtig anlegen, ob ihr Sandhaufen von links nach rechts baggert oder was auch immer ihr tut. Matthäus, das war ein kleiner Insider. Ja. Seid einfach mit Gott unterwegs. Ich möchte euch dazu volle Granate ermutigen, okay? Wenn ich zum Beispiel, um bei der Arbeit zu bleiben, mein Geld verdiene, um Menschen zu versorgen, die Gott mir anvertraut hat, in der Familie, im Freundeskreis und in der Gemeinde, ist es Hingabe an Gott. Das verändert die Qualität auch meiner Arbeit. Es geht nicht. Du kannst nicht Christ sein und, sorry, kurzes derbes Wort, und im Beruf einen Arsch. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Sonntags in die Kirche gehen und dann wieder rausgehen und dann die Putzfrau zusammenstauchen, weil sie irgendwie links statt rechts rumgefeudelt hat. Hallo? Es geht nicht. Wenn du dich so verhältst, gut verhältst, im Glauben und Vertrauen, verändert es das Verhältnis zu den Chefs, zu den Kollegen, zu den Kindern, zur Frau, zu dem, mit dem du in Kontakt kommst. Und wenn du dann arbeitest, zu Ehren von Jesus Christus, weil du dich ihm hingibst. Ich möchte dazu noch den wundervollen Vers aus dem 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5 nennen. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Da steht ganz. Da steht nicht halb. Verstehst du? Der Vers halb klingt ein bisschen komisch, oder? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem halben Herzen, mit deiner halben Seele und deiner halben Kraft. Passt nicht. You are out. Okay? Mit ganzem Herzen. Da geht es um eine Grundsatzentscheidung. Ich habe recherchiert, am Frankfurter Flughafen gibt es täglich 1320 Starts und Landungen. Ja? 1320 Starts und Landungen. Wenn du jede zehnte wirklich daneben geht, also richtig dramatisch verläuft, mit dem Argument des Piloten oder des Menschen von der Flugsicherung, mir fehlte da irgendwie so ein bisschen die Hingabe. Mir fehlte da so ein bisschen das Ganz. Ja, es war irgendwie nicht, ja, weiß auch nicht. Dann käme es am Frankfurter Flughafen bei 10% Ausfall täglich zu 132 Abstürzen täglich. 132 Abstürze. Wenn eine Hebamme sagt, ich war bei der Geburt dabei, aber ich hatte nicht die richtige Hingabe, ich hatte nicht richtig Glauben und Vertrauen, ich war im Kreissaal, ja, ich habe ziemlich schlau geguckt, als es losging, so, ja. Aber irgendwie hatte ich nicht so die richtige Hingabe und als der Säugling auf der Welt war und ich sollte ihn wiegen, da ist mir auf den Boden gefallen. Ein bisschen krass, oder? Aber ich will es nur, okay, Entschuldigung. Ja, aber als Beispiel. Im letzten Jahr kamen in Rheinland-Pfalz etwas mehr als 31.000 Babys auf diese Welt. 31.000 Mal ein Gottesgeschenk. Ich finde, das ist eine schöne Nachricht. 31.000 Babys. Halleluja. So. Und wenn nun die Hebamme, der Arzt oder wer auch immer einen tollen Job macht, dann nicht die Hingabe hatte, nur jedes 50. Kind nach der Geburt auf den Boden fallen lässt, dann haben wir jährlich 620 Säuglinge, die fallen gelassen werden und sich verletzen oder Schlimmeres passiert. Und wir sind uns alle einig, das darf nicht sein. Okay? Warum soll es in deinem Leben aber so sein, dass du einfach mal Gott fallen lässt? Ist ja nicht so wichtig. Ich habe ja Ärger beim Finanzamt oder irgendwas. Der Nachbar ärgert mich oder so. Hallo? Hingabe. Sei eine Hebamme oder ein Flugsicherungsmensch oder sowas.
Und jetzt komme ich schon so langsam Richtung Ende, möchte aber euch einfach noch bitten, wenn ich über Hingabe rede und über Glauben und über Vertrauen, lass die Bitterkeit aus deinem Herzen, lass Ironie und Zynismus weg. Ich weiß nicht, wie es euch so, also mir passiert es momentan oft, ich begegne vielen Menschen, die so zynisch sind und Ironie und so, ist ja super, so. Und ich dann denke, Mann, das ist Bitterkeit. Das ist vielleicht mal ganz cool, in dem Augenblick so einen Punkt zu machen, weil man ja so lässig ist, ja. Aber das ist nicht gut. Schließ Frieden da, wo du noch Kämpfe hast. Ganz schwer. Streng genommen hat Jesus Christus dir verboten, irgendjemanden zu hassen. Weil wenn du sagst, er ist dein Vorbild, wie hat er es gemacht? Er hat die Arme aufgemacht und hat zu jedem gesagt, komm her. Und du kannst die Menschen auch nicht zu Jesus rein schimpfen, okay? Du kannst sie rein lieben. Beende deine Kämpfe da, wo du sie hast. Dreht die Dinge. Jesus Christus sagte zu Armen, dass ihnen das Himmelreich gehören wird. Reichen sagte er klar, dass sie es schwer haben werden. Er sagte Bettlern und Verbrechern noch am Kreuz, dass sie mit ihm im Himmel sein werden. Amen. Königen machte er wenig Hoffnung. Er machte Blinde sehend und Sehenden zeigte er den eigenen Balken im Auge auf. Versteht ihr? Erkennt ihr das Muster? Es ist immer genau umgekehrt. Denen, die Durst hatten, versprach er, nie wieder Durst zu haben. Mein Wunsch ist, dass du erfüllt bist in deinem Leben. Du weißt nicht, wann deine Zeit gekommen ist. Niemand weiß es, aber der lebendige Gott, er weiß es. Und wenn du dich ihm vertraust und hingibst, dann hinterlässt du diese Segensspur, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Dann ist das die Spur, die du in deinem Leben hinterlässt. Wenn du mit Jesus gehst, füllst du dein Leben mit dem Besten, was es gibt, nämlich mit Jesus. Was hat denn Jesus hingegeben? Und das war wirklich eine Hingabe. Was hat er hingegeben? Hey, sein Leben, oder? Krass. Das ist für mich immer noch unvorstellbar. Wenn ihr einmal gewandert seid mit einem Rucksack, wo irgendwas nicht ordentlich gepackt war und der euch ins Kreuz immer gedrückt hat, das ist nicht angenehm, oder? Und Jesus Christus hat dieses Kreuz draufgeladen bekommen und ist hochgepeitscht worden und hat sein Leben hingegeben. Er hat das Kreuz getragen, er wurde bespuckt, er wurde gedemütigt. Aber dennoch ist da etwas, was sich durch diese ganze Geschichte durchzieht und vielleicht hast du so ein bisschen das Herz, das auch zu spüren. Das war die Hingabe für dich. Warum hat er das gemacht? Er hat sich für dich hingegeben. Er liebt dich. Und um den Weg zu Gott frei zu machen, hat er gesagt, ich nehme das jetzt alles auf mich. Ich kann nicht die Sünde von einem Menschen hier in diesem Raum wegnehmen. Kann ich nicht. Ich kann nicht mal meine eigenen Sünden wegnehmen. Und er ist gekommen und hat gesagt, ich tue das jetzt. Und für alle Zeit, wenn du mir folgst. Das ist total einfach. Und da geht es nicht um ein Buch über den Gallischen Krieg, sondern da geht es um die Wahrheit. Amen. Wow. Er hat gesagt, ich erleichtere denen, die mir nachfolgen und die an mich glauben, die eigene Last. Das heißt konkret, dein Weg zu Gott ist frei. Um mal wieder ein bisschen Freude reinzukriegen. Dein Weg zu Gott ist frei, meiner auch. Und mein Wunsch für dich ist, lebe danach. Lebe danach, wenn du das kannst. Mit Segen für deine Mitmenschen, mit einer Umarmung. Habt ihr heute Morgen schon mal jemanden umarmt?
Ja.
Gut. Gut so. Und nicht nur das Spiegelbild, okay? Und nicht nur so eine Hallo-Raufaser-Tapete, sondern so in echt. Wem hast du heute schon gesagt, dass du ihn liebst? Habt ihr heute schon jemandem gesagt, dass ihr ihn liebt?
Ja.
Boah. Ist super. Ist gut. Wem wirst du es morgen sagen? Und wem wirst du es übermorgen sagen? Und wem wirst du zuhören? Und wenn jemand kommt und du bist so in deiner verkopften Welt, jetzt bin ich wieder bei diesem Kalenderthema, und bist du so in deinem Ding drin, dann kommt jemand an und sagt, oh, ich glaube, ich müsste mal ein bisschen zugehört bekommen, will mal wehklagen und ihr denkt, boah, nicht schon wieder. Was hätte Jesus gemacht? Nehmt euch mal die Zeit und kümmert euch um euch hinterher. Lest in der Bibel, geht zu Freunden, zu Geschwistern ins Gebet. Es ist anstrengend. Und lieben ist anstrengend. Lieben wir unsere Eltern? Wer von euch hat ein absolut reines Verhältnis zu seinen Eltern? Hände hoch. Cool. Ja, ein absolut geklärtes. Hinter dir haben sich 3-4 Leute gemeldet. Von 40. Das sind 10%. Ja. Lieben wir immer unsere Kinder? Lieben wir immer den Nachbarn, der uns nervt? Ich glaube, Gott will uns beweglich, er will uns hier im Leben sehen und um beweglich zu sein, muss ich auch mal Ballast abwerfen. Das heißt, ich muss auch mal ein paar Angewohnheiten vielleicht ändern können. Eben Sabine schön mit der stillen Zeit, macht euch die stille Zeit. Und viele Menschen in der Bibel taten das. Abraham verließ seine Heimat, Lot verließ die Stadt Sodom. Die Fischer aus Galiläa verließen alles und sind Jesus nachgefolgt. Amen. Paulus wurde durch seine Nachfolge arm, er verließ sein bisheriges Leben. Amen. Jesus verließ den Himmel um deinetwillen. Amen. Besser geht es nicht, oder? Die Bewunderer von Jesus, die rühmen ihn in der Welt von gestern, und die Nachfolger, die wissen, was er in der Welt von heute bewirkt. Sei bitte ein Nachfolger. Das ist mein Wunsch für dich. Und jetzt zum Abschluss noch. Warum glaubst du an Jesus Christus? So eine Killerfrage am Ende. Warum glaubst du eigentlich an Jesus Christus? Ich möchte euch einfach nur ermutigen, diese simple Frage für euch innerlich mal mit einem ganz klaren Satz zu beantworten. Wenn ihr mit Nichtchristen zusammenkommt, die wollen eine Antwort, die sie auch verstehen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich dich frage, warum glaubst du an Jesus Christus? Musst du 10 Minuten rum überlegen und reden? Ja, ich glaube an Jesus, weil die Bibel und so. Warum glaubst du an ihn? Vielleicht schaffst du es, einen einzigen Satz dir selbst mal zurechtzulegen, klar gemeißelt, den du sofort aussprechen kannst. Ich glaube an Jesus Christus, weil. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Okay, geht nicht auf die lange Bank. Macht euch Gedanken und könnt dann so eine Frage beantworten. Die Antwort könnte lauten, und sie ist immer individuell, okay? Ich glaube nicht nur an Jesus Christus, ich habe mich ihm hingegeben. Das kann die Antwort sein. Ich glaube nicht, ich habe mich ihm hingegeben. Klingt so ein bisschen überladen, so, oh, ich habe mich Jesus hingegeben. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin erfüllt von Glauben, ich bin ein Sünder, ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt, aber ich habe mich ihm hingegeben. Das ist so groß, größer geht es nicht. Und jetzt möchte ich dich einladen, wenn du glaubst, aber es ihm noch nie gesagt hast, wenn du bis heute gezweifelt hast, wenn du gesündigt hast, wenn du deine Liebe erneuern willst, melde dich, komm vor, wir beten leise. Ich bete mit dir. Ich habe auf dem Herzen für dich zu beten, wenn du sagst, ja, ich muss es irgendwie erneuern, ich muss es irgendwie nochmal zeigen, ich muss irgendwie, ich habe das auf dem Herzen. Ich möchte dich von Herzen darum bitten und ermutigen, gib dir einen Ruck und entscheide dich für das Wichtige in deinem Leben. Glauben und Vertrauen, entscheide dich für Jesus Christus. Und wenn ihr heute rausgeht nach diesem Gottesdienst, nehmt es mit. Nehmt es mit in eure Woche.